Im Namen des Herrn. Amen. Engelbert, Graf von der Mark, allen und jedem, den zukünftigen und den heutigen, welche die vorliegende Urkunde sehen oder hören werden, Gruß und Mitteilung des unten Aufgezeichneten. Auf demütige und inständige Bitten und Ersuchen unserer geliebten Bürger in Bochum haben wir beschlossen, Ihnen und Ihren Nachkommen das alte Recht unseres Hofs in Bochum mit dieser vorliegenden Urkunde klarzustellen.
Das sind die Originalworte der Urkunde von 1321, die Henning Sandmann, ja, verkleidet hier als Burgwächter, der auch Führung hier auf Burg Blankenstein macht, jetzt vorgetragen hat, wobei der Text eigentlich im Lateinischen verfasst ist. Ne? Das war die Übersetzung.
Und es geht vor allen Dingen noch ganz viel weiter. Und ob es so feierlich vorgetragen worden ist, damals 1321 hier auf der Burg Blankenstein, als Bochum die Stadtrechte bekam, das weiß man jetzt auch gar nicht so ganz genau.
Wobei man sagen muss, Stadtrechte, das ist vielleicht auch die Übertreibung des Jahrhunderts, denn was für ein kleiner Fliegenschiss auf der Landkarte des Jahres 1321 damals Bochum war, das wird uns der Leiter des Bochumer Stadtarchivs in dieser Podcast-Folge noch schon beibringen.
Und wie aus dem, was hast du gesagt, Fliegenschiss auf der Landkarte die amtliche Großstadt geworden ist, die wir heute alle kennen, das wird er uns auch noch beibringen im Angesicht der 700 Jahre alten Urkunde und in einem Ritt durch die Jahrhunderte.
700 Jahre Bochum.
Der Jubiläumspodcast.
Mit Katja Leistenschneider.
Und Alexander Brauer.
Also hier im Kaminzimmer von Burg Blankenstein, da fühlt es sich jetzt gerade wirklich ein bisschen an wie im Mittelalter. Das liegt einmal an den schönen, tollen Wänden, die wir hier haben, aber natürlich auch an Henning Sandmann, so wie er hier vor uns steht. Ne?
Ja, als Nachtwächter in Person. Er hat einen schwarzen Filzdreispitz auf, einen großen Umhang aus schwarzem Leine mit einem dicken Silberknopf und einen Lederwams und natürlich auch noch eine Trompete umgehängt. Also Nachtwächter, wie man sich das vorstellt in 1321. Jetzt sind wir hier auf der Burg Blankenstein und stellen uns natürlich die Frage, warum konnte Graf Engelbert II. Uns Bochumern damals eigentlich die Stadtrechte verleihen?
Ja, Graf Engelbert II. War damals derjenige, der halt eben die Machtvollkommenheit, so nannte man das tatsächlich, die Machtvollkommenheit hatte, nämlich Städte und Befestigungen aus eigener Entschließung anzulegen und zu benennen. Das war also eigentlich der Grund, weshalb er das Ganze machen konnte. Und er war halt eben der Graf von der Mark, der eben diese herzöglichen Privilegien dann eben auch vergeben konnte.
Im Grunde waren das die Großgrundbesitzer hier für den ganzen großen Raum. So muss man sich das wahrscheinlich vorstellen.
Ja, ne? Kann man auch so sagen, genau.
Der Chef, der
ja, genau.
Wobei nicht nur Großgrundbesitzer. Es war auch automatisch so, dass die natürlich, wenn sie Steuern einnahmen, auch letztendlich auch für die Sicherheit der Leute sorgen mussten.
Warum wurden die Rechte denn hier auf Burg Blankenstein verliehen? Das ist ja nochmal ein Stück weiter weg von Bochum. Das hätte man doch auch direkt in der Stadt tun können.
Ja, aber hier war der Sitz. Also der war zeitweilig, war der Graf Engelbert II. Eben auch hier. Er hatte insgesamt 4 Hauptburgen, muss man sagen. In Hamm, in Volmarstein, in Altena und eben in Blankenstein. Und er wird hier zu dem Zeitpunkt einfach sich aufgehalten haben. Und dadurch, dass das ja ein Anliegen der Bochumer Bürger war, diese Sachen zu bekommen, war es natürlich dann schon so, dass er das von hier aus machen konnte und hier wahrscheinlich dann auch durchgeführt hat.
Der geliebten Bochumer Bürger hat er ja gerade in der Urkunde vorgelesen. Ne? Wie war das? Haben die Leute das dann richtig gefeiert? War das eine dicke Sause oder war das eher so ein ganz langweiliger Gang zum Amt? Den hat man halt zu absolvieren gehabt und dann ging man wieder zurück?
Ich denke, es war genau dazwischen. Ne? Denn die dicke Sause von der Gesamtbevölkerung war es wahrscheinlich nicht. Aber es war halt eben mit Sicherheit so, dass der Graf auch dann aufgrund dieses Dekrets beziehungsweise dieser Urkunde und den zu erwartenden Einnahmen, dass er dann natürlich schon auch Wein und Bier hat fließen lassen. Aber eben wahrscheinlich mehr hier im kleineren Rahmen.
Unsere Erfahrung ist, dass die damals in der Zeit sowieso zu jeder Gelegenheit Bier getrunken haben. Das haben sie ja noch gemein mit uns heute auch. Ne?
Ja, und das schmeckte sehr merkwürdig, das haben wir auch schon rausgefunden.
Wie lange brauchte man ungefähr, wenn man damals 1321 von Bochum bis hier zur Burg Blankenstein nach Hattingen gelaufen ist?
Also man brauchte mit Sicherheit einige Stunden. Also so ist es nicht. Das war für das gemeine Volk, nennen wir es mal so, ne, war das natürlich schon eine, ich sag mal, etwas längere Prozedur, dann auch den Anstieg hier nach Blankenstein wieder zu haben. Das hatten natürlich die Landesherren dann schon etwas einfacher, denn die waren natürlich beritten.
Wir gehören zum gemeinen Fußvolk. Wir.
Aber nicht so richtig. Wir sind gleich noch viel schneller in Bochum als alle, die damals unterwegs waren. Würden Sie uns mit einem Signal verabschieden, wenn wir jetzt von hier aus gleich rüber zur Urkunde fahren wollen?
Ja, natürlich. Der Nachtwächter war ja in der Standesrangfolge doch relativ weit unten bei den Berufen. Und dem sagte man ja eben nach. Ne, er hätte halt eben von Tuten und Blasen keine Ahnung. Und das beweise ich Ihnen jetzt. Ne?
Jahre, wenn ich überlege, wie an einem selbst der Zahn der Zeit so nagt, dann kann man auf diese Urkunde eigentlich ein bisschen neidisch sein. Die Urkunde, die im Jahr 1321 auf der Burg Blankenstein ausgestellt wurde, liegt heute im Stadtarchiv an der Wittener Straße, Ecke Akademiestraße. Ist in einem Kasten. Eigentlich ist oben eine Glasfläche drauf, aber die meiste Zeit ist dieses Glas mit einem Tuch bedeckt, damit kein unnötiges, schädliches Licht auf dieses gute alte Stück fällt. Es ist Pergament, also wir reden über eine Tierhaut. Es ist in schwarzer Schrift, ganz eng geschrieben, keine Absätze. Dr. Kai Rawe, der Leiter des Bochumer Stadtarchivs, ist bei uns. Ganz erhalten ist sie nicht, wo wir sie jetzt schon so loben, ne? Dass sie eigentlich noch gut aussieht. Also hat so ein bisschen so einen Schatzkartenlook hier, ne?
Ja, also natürlich im Laufe der Jahrhunderte sind leider so ein paar Fehlstellen entstanden. Gott sei Dank nicht im Text, sondern das untere Ende ist ein bisschen ausgefranst und das Siegel des Grafen ist leider auch im Laufe der Jahrhunderte abhandengekommen. Aber an der Echtheit besteht kein Zweifel, sodass wir da wirklich einen Schatz der Stadtgeschichte hier hüten.
Das Siegel war dann wahrscheinlich wirklich auch schon so ein Wachsstempel so richtig? Oder wie müssen wir uns das vorstellen?
Ja, es wird ein Wachssiegel gewesen sein, in das ein Siegelabdruck hineingedrückt wurde durch einen Siegelring. Wahrscheinlich nicht, sondern durch einen Siegelpetschaft, wie es heißt, mit dem Wappen des Grafen von der Mark.
Die Schrift ist tatsächlich noch gut zu erkennen und zu lesen. Latein, wir haben gerade schon auf der Burg Blankenstein zumindest den Anfang an die lieben Bochumer Bürger zitiert. Ansonsten inhaltlich, was sagt uns die Urkunde? Das ist in weiten Teilen Bußgeldkatalog.
Naja, kann man so sehen, ist aber eigentlich auch ein rechtshistorisch wichtiges Dokument, weil tatsächlich Rechte und auch Pflichten und die Strafe bei Nichteinhaltung geregelt werden. Das ist insofern wichtig, weil damit den Bochumer Bürgerinnen und Bürgern tatsächlich etwas zugestanden wird. Vor allen Dingen das Recht über bestimmte Dinge selber, Urteile zu fällen und Bußgelder zu verhängen. Das ist ein herrschaftliches, hoheitliches Recht, das hier abgetreten wird, wenn Sie so wollen. Und man hat damit tatsächlich im Vergleich zum vorherigen Rechtsstatus etwas mehr. Und deshalb ist auch diese Urkunde ein wichtiges Dokument im Prozess der Stadtwerdung Bochums und steht daher auch ganz zu Recht im Mittelpunkt des diesjährigen Stadtjubiläums.
Geben Sie uns mal Beispiele, was so ungefähr geregelt wird. Also zum Beispiel Brot darf, glaube ich, nicht zu klein sein.
Ganz genau. Also das sind, wenn Sie so wollen, Regelungen zum Verbraucherschutz. Dass man nicht betuppt wird, wenn man auf dem Markt oder beim Bäcker ein Brot kauft. Oder dass man, wenn man Bier trinkt, auch ein vernünftig gebrautes Bier bekommt. Und dass die Maße vor allen Dingen und Gewichte entsprechend den Regelungen eingehalten werden. Und dass Sie damit eben tatsächlich festlegen, wie sind die Spielregeln. Wenn Sie Handel betreiben, wenn Sie Ihren Alltag organisieren, wenn Sie Lebensmittel kaufen wollen, das ist, glaube ich, wichtig, weil das tatsächlich auch im Mittelalter wie heute auch sozusagen den Charakter von Ordnung und Spielregeln auch hat. Hm.
Mit dem Unterschied aber, dass heute keine Regelung mehr irgendwo steht, dass man in Ketten gelegt wird, solange man die Schuld nicht begleichen kann. Das gibt uns aber wahrscheinlich auch einen kleinen Einblick, wie rau das Mittelalter damals in Bochum war. Ne? Also es war schon wahrscheinlich eine kleine ländliche Stadt, aber so ganz idyllisch dürfen wir es uns auch nicht vorstellen, oder?
Nein, also das Leben im Mittelalter ist nicht idyllisch gewesen, weder in Bochum noch anderswo. Sie haben eben eine Fülle von Bedrohungen des Lebens und der Gesundheit. Das sind Krankheiten, Tod, Hungersnöte, Wetterereignisse, die ihnen sehr unmittelbar das Leben auch schwer machen können. Und insofern sind die Menschen einer ganz anderen Umwelt ausgesetzt und sind ganz anderen Lebensbedingungen ausgesetzt, gestalten die auch anders, als wir das heute tun, weil es raue Zeiten sind, die eben auch gerade, was den Aspekt, Sie haben es schon gesagt, in Ketten gelegt werden, körperliche Gewalt ganz anders sieht, als wir das heute tun. Und natürlich ist sozusagen die mittelalterliche Strafe, das mittelalterliche Bestraftwerden, nicht mit dem vergleichbar, was wir 700 Jahre später als angemessene Strafe empfinden. Das darf man nicht vergessen. Es ist auch ein Zivilisationsprozess, der durchaus auch in diesem Bereich Auswirkungen gehabt hat.
Ja, das ist natürlich wirklich ein entscheidender Schritt dann auch. Wie müssen wir uns die Stadt denn damals vorstellen? Also 700 Jahre zurück, Bochum war winzig klein im Vergleich zu heute. Wie viele Menschen haben hier gelebt?
Also es war eine wirklich kleine Stadt, in Anführungsstrichen. Es war eher ein großes Dorf in einem Bereich, der heute sozusagen ungefähr mit dem Schattenwurf des Turms der Propsteikirche so ungefähr umrissen werden kann, wenn Sie sagen, also es ist nicht mal der Bereich des Innenstadtrings, der damals Bochum ausmacht. Also es ist kleiner. Die Häuser größtenteils Fachwerkhäuser, Lehmhütten, wenige Steingebäude, insofern alles andere als eine große, prächtige, imposante Stadt.
Aber die Propsteikirche war schon da nicht in der Form, wie sie heute hier in Bochum steht, aber die war dann schon im Grunde immer der Stadtmittelpunkt der Innenstadt.
Ja, also es ist tatsächlich so, dass rund um die Propsteikirche die Stadt entstanden ist auch im 13., 14. Jahrhundert stand sie dort und war der Mittelpunkt der Stadt. Damals noch natürlich die einzige Kirche. Durch die Reformation hat sich das dann geändert, aber zu dem Zeitpunkt, über den wir jetzt sprechen, die Kirche hier in der Bochumer Innenstadt. In den Stadtteilen, Außenbezirken, heutigen Stadtteilen gab es auch weitere Kirchen, Stiepel zum Beispiel.
Über 1000 Jahre alt inzwischen.
Über 1000 Jahre alt. Also wir sind nicht sozusagen völlig isoliert, auch was das religiöse Leben angeht, gibt es auch andere Punkte im Stadtgebiet der heutigen Stadt Bochum. Aber damals, das damalige Bochum ist rund um die Propsteikirche.
Sie haben es damit ja auch schon gesagt, also Bochum, es gibt Spuren, dass Bochum natürlich deutlich älter ist als 700 Jahre, dass Menschen hier vorher auch schon gelebt haben. Trotzdem nehmen wir diese Urkunde, die wir hier haben, von 1321 zum Anlass, Stadtjubiläum zu feiern. Warum ist das so wichtig, dass wir uns einen Punkt nehmen? Das ist jetzt auch gar nicht mal die älteste Urkunde, sondern die zweitälteste. Ne? Es gibt hier im Stadtarchiv noch eine Urkunde, die sogar ein paar Jahre älter ist, von 1298. Ja. Warum ist es richtig, dass wir diese Urkunde, die wir hier haben, zum Anlass nehmen?
Ja. Also ich habe das ja vorhin schon mal gesagt, es ist tatsächlich so, dass wir einen Stadtwerdungsprozess, wenn man das mit modernen Worten sagen kann, hier haben. Und diese Urkunde ist tatsächlich im Vergleich zu der von 1298 eine Erweiterung der damals ausgesprochenen Marktrechte, die sozusagen wirklich einen wichtigen Schritt in dieser Entstehung des Rechtsraums Stadt darstellt. Da wir aber keine Stadtgründungsurkunde haben, in der ausdrücklich steht, Bochum wird hiermit zur Stadt, das ist etwas, das gibt es auch für andere Städte nicht. Das ist auch gar nicht sozusagen mittelalterliche Denkweise, dass man sozusagen nur dann Stadt wird, wenn irgendwann irgendjemand einem sozusagen ein Pergament aushändigt, auf dem das draufsteht. Das gibt es bei ganz vielen Städten nicht. Bei einigen Städten gibt es das, in Bochum eben nicht. Aber es gibt einen Prozess, in dem diese Urkunde von 1321 ganz wichtige Grundlagen legt, die dann auch in den nachfolgenden Jahrhunderten ausgeführt werden und weiter verfeinert werden, wo so zusätzliche Rechte irgendwann dazukommen, sodass man dann irgendwann im Ende des 14. Jahrhunderts davon sicherlich sprechen kann, dass Bochum alles das so hat, was im Wesentlichen eine Stadt dann auszeichnet, sodass man hier sagen kann, diese Urkunde ist ein wichtiges Dokument auf diesem Weg. Und das ist den Bochumerinnen und Bochumern schon seit über 100 Jahren ein Bedürfnis, das genau festzustellen.
Und wenn man die Möglichkeit hat, sich seinen Geburtstag auszusuchen, kann man sich auch gerne ein kleines bisschen jünger machen. Ne? Also, das, ja. Aber es ist auf jeden Fall ein schönes Jubiläum, was wir in diesem Jahr feiern können. Wir gehen jetzt hier im Stadtarchiv nur ein paar Schritte, aber springen damit ein paar Jahrhunderte, nämlich ins Jahr 1800.
Jetzt haben wir gerade schon vom Stadtwerdungsprozess gehört und gehen jetzt mal ein paar Meter weiter oder stehen jetzt ein paar Meter weiter von der Urkunde entfernt. Ja, vor einem Modell, das ist vielleicht so 1,5 mal 1,5 Meter groß und wir gucken von oben auf die Stadt, wie sie ungefähr so 1800 ausgesehen hat. Und das sieht aus so ein bisschen wie so eine Modelleisenbahnplatte, oder? Uwe Kriening vom Stadtarchiv. Was sehen wir?
Ja, wir sehen quasi hier konserviert den Zustand Bochums vor der Industrialisierung, wie sie über Jahrhunderte im Mittelalter quasi auch existiert hat. Mhm. Nicht? Mit den entsprechenden Kirchen, auch dem ländlichen Umfeld kann man sagen, nicht, weil Bochum ja nun ziemlich klein gewesen ist.
Gerade hat Herr Rawe schon gesagt, ja, wir hatten Lehmhütten, Fachwerkhäuser und größer war Bochum nicht als der Schattenwurf der Propsteikirche. Jetzt auf diesem Modell ist sie schon gewachsen. Es ist ein ganz schönes, wuseliges, kleines Straßengeflecht auch, ganz viele kleine Häuschen. Wie muss man sich das vorstellen? War das eng? Und wie lebten die Menschen?
Also zum einen war es ungeplant, also keine römische Siedlung nach Quadraten, sondern man hat einfach gebaut, wo es einem passte. Der Bereich um die Propsteikirche war Friedhof, muss man sich auch vorstellen. Also da musste schon ein Abstand sein, aber ansonsten gab es keine großen Vorschriften. Spiegelt sich auch in den späteren Hausnummern wieder, wo dann noch keine Straßennamen vorhanden waren, sondern man die Häuser einfach durchnummeriert hat, wie sie gerade entstanden sind.
Wenn die Menschen jetzt dann ihren Alltag gelebt haben, wie war das? Also die wohnten ja nicht nur mit Menschen zusammen, sondern die hatten auch zum Großteil Vieh oder wie stelle ich mir das vor?
Wenn man das Modell sieht, dann fällt einem auf, dass bei vielen kleineren Häusern und größeren auch eine Grünfläche dabei ist, ein kleiner Garten. Heute würden wir sagen, vielleicht ein Schrebergarten, so etwas Ähnliches. Nicht wie der Bergmann in späteren Jahren auch seine Ziege im Hinterhof im kleinen Grün gehalten hat. Das war etwas größer damals und so hatte jeder quasi so zur Eigenversorgung auch noch Kleinvieh, aber auch Kühe, die dann auch auf die Gemeindewiese geführt wurden. Nicht, die dann halt eben von einem Kuhhirten, sag ich mal, das ist uns ja bekannt, dann jeden Tag herausgeführt wurden, weil
also
die Leute
alle
anders Viecher beschäftigt waren.
Quer durch die kleine Stadt.
Ja, ob das so passierte wie der Rattenfänger von Hameln, dass der gepfiffen hat und alle kamen, aber es wird schon so gewesen sein. Die Tiere sind ja auch gewohnt, zu einem gewissen Zeitraum rauszugehen auf die Weide und das wird dann schon so gewesen sein, dass an den Hauptwegen sich die gesammelt haben und dann zu ihrer Wiese gegangen sind, aus Gewohnheit und ja.
Was wir nicht sehen, ist zum Beispiel sowas wie eine Stadtmauer. Das hatte Bochum nie, oder?
Nein, also wir sprechen von Wall und Graben, aber das hatte eher die Funktion, dass vor allen Dingen an Markttagen die Stadttore benutzt werden mussten, die dann teilweise wie ein Tor aussahen, teilweise aber auch eine große Scheune waren, wo dann die Fuhrwerke durchfuhren und natürlich dann auch ihre Marktgebühr entrichten mussten. Und damit keiner hintenrum in die Stadt kam, ohne diese Gebühr zu zahlen, achtete man darauf, dass rundherum die Zugänge halt eben möglich waren, eher zu Fuß, aber nicht mit solchen großen Fuhrwerken.
Markt war was ganz Wichtiges im Mittelalter, ne? Bochum hatte einen Markt und oder auch bis 1800 und Bochum haben sich selber versorgt, aber auf dem Markt konnte man auch andere Dinge noch kaufen, was die wichtig waren und die es vielleicht in anderen umliegenden Dörfchen oder so nicht gab?
Natürlich wird auf dem Markt auch etwas angeboten, was es in der Stadt nicht gab, was dort nicht produziert wurde und in den umliegenden Dörfern, Gemeinden, Bauernhöfen auch nicht vorhanden war. So war natürlich auch der Anreiz da, selbst wenn man nichts zu verkaufen hatte, dort zu sein. Zumal auch so Dienstleistungen wie, ich sag mal, in Anführungsstrichen medizinische Versorgung dort möglich war, rustikal, aber doch, man konnte Kräuter kaufen gegen verschiedene Krankheiten, so etwas
war auf dem Marktplatz
möglich. Es muss nicht immer, nicht, es wird auch schon geholfen haben, sonst wäre das schon ein großes Problem gewesen. Und wir sehen ja an der alten Apotheke nahe dem Kuhhirtendenkmal, dass es eine Apotheke mit festem Standort erst seit 1691 gibt.
Erst, sagen Sie. Ich finde ja fast schon. Also das klingt ja schon beruhigend, dass man das hatte. Jetzt ist durch Bochum der Hellweg gegangen und über den kamen dann wahrscheinlich doch auch viele Waren, die man da auch erwerben konnte.
Das ist einer der Gründe, warum sich so viele Städte hier im Ruhrgebiet am Hellweg entlang entwickelt haben, weil dort Waren transportiert wurden, Fernhandel sozusagen, Salz aus der Soester Börde oder auch Keramik und Glaswaren, die hier vor Ort nicht produziert worden sind und die man halt eben auch zum regelmäßigen Grundbedarf auch im Falle von Salz, Haltbarmachung von Lebensmitteln über den Winter, die enorm wichtig waren.
Die Bochumer waren ja pfiffig. Ne? Ganz früher ging der Hellweg gar nicht durch Bochum. Das haben Sie irgendwie arrangiert mal, oder?
Ja, sagen wir mal so, das wird, wenn die Bochumer nicht aus eigener Veranlassung gemacht haben, aber die Grafen von der Mark waren doch schon interessiert, diese Marktrechte, die Bochum nun noch hatte, dass sich das auch auszahlte. Und so wurden dann 30 Jahre später der Hellweg in die Stadt umgeleitet, indem man den geraden Weg an Bochum vorbei unpassierbar machte.
Ein paar Bäume quergelegt oder sowas.
Ja, so etwas wird es gewesen sein.
Was wir jetzt hier sehen, dieses Modell von Bochum, das ist also Modell quasi Bochum um die 1800 rum und gebaut nach den Plänen von Karl Arnold Kortum. Der war ja schon ein sehr wichtiger Mann für die Geschichte der Stadt, oder?
Ja, das kann man so sagen.
Was war das Besondere an dem? Was hat er gemacht?
Das Besondere war, dass er in dieser Stadt nicht nur Funktionen hatte als Apotheker und auch als einer der ersten Bergärzte, also sondern auch sich für die Geschichte und Herkunft von Bochum interessierte. Von daher basiert dieses Modell auch auf einer Beschreibung der Stadt Bochum, unserer ersten, denke ich mal, detaillierten Beschreibung von 1790, wo er ganz genau beschreibt, welche Häuser gab es, wer wohnte darin, was für einen Beruf hatten die Leute und auch einen kleinen Plan erstellte, indem er eintrug, wo das nun alles war. Und nur mittels dieses Plans konnte so ein Modell jetzt nachträglich entstehen.
Ja, Kortum ist natürlich auch im Geist der Aufklärung sozusagen ein erleuchteter Universalgelehrter, der eben tatsächlich medizinisch von der Ausbildung her Studium der Medizin in Berlin unter anderem gebildet war und der sich für Naturwissenschaft interessierte. Der hat Pflanzen gesammelt und bestimmt. Der hat ein Buch über Bienen geschrieben, aber eben auch stadthistorisch interessiert war, bis hin zu literarischen Interessen. Die Jopsiade, ein seinerzeit berühmtes Versgedicht in Knittelversen, das von Experten bis heute gelesen und rezipiert wird. Das heißt, der ist unwahrscheinlich gebildet, der ist unwahrscheinlich vielseitig interessiert und ist sozusagen ganz Mann seines Jahrhunderts, der Aufklärung des 18., frühen 19. Jahrhunderts und ist insofern schon eine bedeutende Persönlichkeit der Bochumer Stadtgeschichte, der natürlich auch durch sein Wirken hier indirekt mit dem Modell, mit seiner Stadtbeschreibung, mit dem ersten Stadtplan Bochums natürlich auch dauerhaft bei uns einen Platz hat.
Also ihm verdanken wir, dass wir wissen, wie Bochum um 1800 ausgesehen hat. Aber vorher, also die Jahrhunderte davor, waren vorhin ja bei 1321, da haben wir keine exakten Karten. Aber wir können uns vorstellen, dass Bochum quasi aus dem Schatten der Propsteikirche raus sich einfach immer weiter ein bisschen ausgedehnt hat?
Naja, es ist so wie heute auch. Krisenzeiten führen nicht dazu, dass Städte größer werden, dass Bevölkerung wächst, dass Leute dorthin ziehen. Und nach dem 14. Jahrhundert, wo jetzt auch unsere Urkunde ja überliefert ist, gab es keine guten Zeiten. Es gab Krankheiten wie die Pest, es gab Kriege, die immer auch durch diese Gegend hier führten, wo es dann zu den Aufgaben der Bevölkerung gehörte, ob sie wollten oder nicht, alle zu versorgen. Und darunter hat die Entwicklung in Bochum auch sehr gelitten.
Mhm. Und ist dann also entsprechend sehr langsam gewachsen als Stadt?
Ja, langsam, wenn überhaupt. Man muss sich vorstellen, dass jetzt, wenn 1517 der Stadtbrand war, dann hatte es viele Jahrzehnte gedauert, ehe der Neubau der Propsteikirche, der Altarraum ist erhalten geblieben, aber das Dach war immer noch, ich kann es nicht genau sagen, 60, 70 Jahre später immer noch mit Stroh gedeckt, weil man noch kein Geld für Schiefer hatte und das wirtschaftlich halt eben auch nicht voranging in der Richtung. Das ging sehr langsam und auch die evangelische Kirche, die wir heute alle kennen, zwischen Bals und dem Saturnmarkt, ist erst über mehrere Jahrzehnte gebaut worden. Also sehr lange haben sich evangelische und andere Konfessionen halt eben den Raum der Propsteikirche geteilt mit ihren Gottesdiensten, weil es halt eben nur diese eine Kirche gab.
Und dann ging das irgendwann ganz schnell, nämlich dann, als die Industrialisierung kam. Und da gucken wir als nächstes drauf.
Wir springen jetzt ins 19. Jahrhundert und da muss man vor allem sagen, dass die Dampfmaschine dem Ruhrgebiet auch ordentlich Dampf gemacht hat. Als die im Bergbau eingesetzt wurde, da konnte auch aus tieferen Schichten Kohle gefördert werden. Das war schon so der Grundstein für das Wachstum des Ruhrgebiets und auch für Bochum. Damit hat sich auch die Eisenindustrie entwickelt, die ja auch Steinkohle braucht. Herr Dr. Rabe, wie hat Bochum denn diese Veränderung so im 19. Jahrhundert als Stadt erlebt? Das war plötzlich was über die Stadt hereinbrach ja auch, ne?
Ja, das kann man genauso sagen. Also die Rahmenbedingungen haben Sie ja gerade genannt. Durch die Dampfmaschine, die Förderung aus tieferen Schichten der Steinkohle hat einen unglaublichen Boom ausgelöst. Die Stahlindustrie mit dem Bochumer Verein und anderen hat unwahrscheinliche Wirtschaftskraft hier in Bochum generiert. Aber um das tun zu können, war natürlich auch ein Zustrom an Arbeitskräften erforderlich, weil es hier in Bochum nicht ausreichend genug Arbeitskräfte gegeben hat. Und das ist seit der Mitte des 19. Jahrhunderts tatsächlich so, dass dann die Stadt unglaublich schnell wächst, vor allen Dingen, wenn man das im Vergleich der Jahrhunderte davor sieht. Und dieses Wachstum führt nicht sozusagen zu unmittelbarer Begeisterung, sondern das schafft natürlich eine ganze Menge Probleme. Sie haben einen Zuzug von Arbeitskräften, in der Regel junge Männer, zunächst aus der näheren, dann weiteren Umgebung. Also wir sprechen hier so vom Münsterland, vom Sauerland, aber dann irgendwann auch von den weit entfernten Gebieten Preußens, zum Beispiel in den polnischsprachigen Gebieten im Osten. Die kommen hierher auf der Suche nach Arbeit und die finden sie hier auch. Aber sie finden sonst nicht viel. Also keine Infrastruktur, Wohnraum ist knapp. Es gibt von den Zechen und Werken gebaute Wohnheime, sogenannte Bullenklöster, in denen diese jungen Männer dann zusammen leben, während die jungen Frauen und Mädchen der Stadt sich ein bisschen überrumpelt fühlen von dieser Vielzahl an jungen Männern, die nun auch Ambitionen haben, Familien zu gründen und so weiter. Das führt dann innerhalb einiger Jahrzehnte zu einem etwas chaotischen Wachstum der Stadt, zu großen Herausforderungen, vor denen sich die einheimische Bevölkerung sieht, mit diesen Zugezogenen umzugehen. Es gibt ständig Konflikte, es gibt Prügeleien, es gibt Mord und Totschlag ein Stück weit in einer wirklich wilden, an Wildwestzeiten erinnernden Zeit, bevor das Ganze dann irgendwann planmäßiger wird und auch die kommunalen Strukturen tatsächlich mit dieser Entwicklung Schritt halten. Und dazu gehört dann sicherlich auch der Aufbau einer funktionsfähigen Verwaltung mit entsprechenden Ordnungskräften und so weiter. Der Bau von Kanalisationen, Straßen, Wasserversorgung und all dem, was zu seinem Stadtbild dann irgendwann gegen Ende des 19. Jahrhunderts auch für uns heute selbstverständlich dazu gehört.
Bullenklöster bleibt man sofort hängen. Ich glaube, die wurden abends sogar abgeschlossen, ne? Damit die, das hat so ein bisschen Gefängnischarakter auch gehabt, damit damit die eben nicht noch durch die Stadt ziehen konnten, die ganzen Jungs, die da arbeiten. Beim Bochumer Verein gab es, glaube ich, auch so ein Wohnheim, wo natürlich viele Menschen gearbeitet haben. Bochumer Verein war Stahl, war Eisen. Da ist aber die Frage, warum haben sich solche Vereine ausgerechnet bei uns in Bochum angesiedelt? Gut, die Kohle gab es im Ruhrgebiet weitläufig, aber ist ja auch die Frage, warum Bochum da so sehr von profitiert hat. Herr Krinning, welche Rolle hat vielleicht auch die Eisenbahn gespielt?
Also die Eisenbahn hat bei allen Städten im Ruhrgebiet eine Rolle gespielt und Bochum hat 1860 den Eisenbahnanschluss bekommen und danach ging es halt eben rapide los mit dem Wachstum und über die Eisenbahn konnte günstig Erz herangeschafft werden, was für die Stahlwerke ja wichtig war. Die Kohle zu transportieren, das war Unsinn, weil das brauchte man ja in viel größerer Menge und da war man lieber dort vor Ort und hat dann über die Eisenbahn halt eben die Rohstoffe bekommen, die man da sonst noch brauchte für die Stahlverarbeitung.
Und dann war auch so ein Prozess angestoßen, ne? Also Bochum wächst, es kommen mehr Arbeiter, es kommt Struktur in die ganze Sache, Kanalisation und in dem Moment ist Bochum immer weiter gewachsen. Und dann kommen wir zu dem Punkt, wo auch klar wird, jetzt sind wir schon im 20. Jahrhundert, Anfang des 20. Jahrhunderts, Bochum muss wachsen und daraus folgten Eingemeindungen. Jetzt haben wir den Bochumer Stadtkern drumherum. Herr Dr. Rabe, wie sind die Eingemeindungen? Wir gucken mal hier auf die Zettel, weil das eigentlich ganz schön ist, wenn wir unsere Stadtteile ja auch hören. Es gab so Eingemeindungswellen, ne?
Ja, das ist richtig. Also die erste große Eingemeindungswelle war zu Beginn des 20. Jahrhunderts, 1904. Da sind Hamme, Hofstede, Grumme und Wiemelhausen eingemeindet worden. Nicht unbedingt ganz freiwillig, allerdings für diese kleineren Landgemeinden war das durchaus auch vorteilhaft, denn die sind ja auch gewachsen. Die sind ja auch nicht außen vor geblieben. Der Zuzug an Arbeitskräften hat auch dort seinen Niederschlag gefunden. Die Zechen- und Schachtanlagen waren ja auch in den heutigen Stadtteilen angesiedelt, sodass auch diese kleineren Landgemeinden mit den Problemen zu kämpfen hatten und haben dann durchaus manchmal etwas bauernschlau noch ein paar Haken geschlagen, um etwas sozusagen für sich und für die Gemeinde herauszuholen, aber im Prinzip auch davon profitiert, nach Bochum dann eingemeindet worden zu sein.
Können Sie mal so ein Beispiel für so einen Haken nennen?
Also ein prominentes Beispiel ist die Eingemeindung Wiemelhausens mit dem heutigen Ehrenfeld, einem Stadtentwicklungsprojekt, was der Clemens Erlemann angestoßen hat, was auf dem Gelände der Gemarkung der Gemeinde Wiemelhausen errichtet werden sollte. Da gibt es zum Beispiel, dass die Gemeinde mit Erlemann einen Vertrag geschlossen hat über die Entwicklung dieses Gebiets, wo sich die Gemeinde Wiemelhausen verpflichtet hat, die Infrastruktur zu schaffen, also Straßen zu pflastern, Kanalisation, Frischwasser und so weiter anzulegen. Und dieser Vertrag wurde wenige Tage vor der Eingemeindung nach Bochum geschlossen, sodass dann die Stadt Bochum nicht anders konnte, als quasi in diesen Vertrag einzutreten und das dann zu tun, was die Gemeinde Wiemelhausen mit Erlemann verabredet hatte. Und eigentlich, wenn man sich heute das Ehrenfeld ansieht, war das ja eine gute Idee, dort Straßen anzulegen, Kanal anzulegen und dieses Stadtentwicklungspotenzial da auch auszuschöpfen.
Das war jetzt die erste Eingemeindungswelle, dann kamen noch zwei weitere, ne?
Ja, also nach dem Ersten Weltkrieg, durch den Ersten Weltkrieg sind natürlich solche Prozesse auch ins Stocken geraten. Es gab dann aber in den 20er Jahren 1926 und 1929 weitere Eingemeindungen. 1926 sind Weidmar, Hordel, Riemke, Bergen und Altenbochum und 1929 Gerte, Werne, Langendreher, Leer, Querenburg, Stiepel, Sundern und Linden-Dahlhausen dann nach Bochum eingemeindet worden. Und damit haben wir bis in die 70er Jahre dann im Prinzip das Stadtgebiet, was dann noch durch den Zusammenschluss der selbstständigen Städte Bochum und Wattenscheid 1975 sozusagen die endgültige Größe Bochums erreicht hat.
Aber man muss von der Menschenmasse, also wir haben vorhin über Tausende gesprochen, also vielleicht sogar Hunderte im 14. Jahrhundert und dann bis ins 19. Jahrhundert ist da nicht so unglaublich viel dazu gekommen. Aber plötzlich, und das war mit der dritten Eingemeindungswelle, ist Bochum eine Großstadt. Also über 300.000 Menschen, die hier leben. In den kleinen Städten, also Städte darf man glaube ich nicht sagen, ne, aber in den Stadtteilen. Was war denn da vorher? Also da reden wir wahrscheinlich über so ein paar Seelen, die da gewohnt haben oder wie?
Also wenn wir vom Mittelalter und der frühen Neuzeit sprechen, ist das richtig. Aber auch zu den Zeiten zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind solche späteren Stadtteile wie Langendreher oder Werne durchaus groß. Die haben auch Zehntausende an Einwohnern. Und wenn Sie das sehen, also 1904 mit der Eingemeindung wird Bochum offiziell Großstadt mit über 100.000 Einwohnern. Wenige Jahrzehnte davor waren das nur ein paar Zehntausend. Sie haben das gesagt. Das Stadtgebiet vergrößert sich in dieser Zeit zwischen 1904 und 1929 von ungefähr 6 Quadratkilometern 1904 auf über 120 1929. Das ist schon eine gewaltige Entwicklung, auch in der Fläche. Und da sieht man eben auch das Phänomen, was wir ja auch mit den Nachbarstädten kennen. Die Besiedlung wächst sozusagen ineinander. Es gibt gar keine fest definierten Grenzen mehr. Und so muss man sich das auch vorstellen, sind auch diese Eingemeindungen der Stadtteile, der heutigen Stadtteile, glaube ich, tatsächlich durchaus etwas, was einem organischen Prozess folgt.
Jetzt gucken wir mal auf die Stadtgrenze, die es aber noch gab. Das war die zu Wattenscheid. Die kamen dann 1975 zu Bochum. Protest gibt es ja bis heute dagegen. Also es gibt immer noch einige, die da ganz kritisch drauf gucken.
Ja,
genau. Aber was war Wattenscheid? Wattenscheid ist ja auch ganz früh erwähnt worden, urkundlich schon. Also Wattenscheid, was war das für eine Stadtentwicklung, die die genommen haben?
Also ich glaube, der Stachel, wenn man das so sagen will, dieses Zusammenschlusses rührt daher, dass Wattenscheid tatsächlich eine eigenständige große Stadt gewesen ist. Und aus Sicht der Wattenscheiderinnen und Wattenscheider auch eine lebensfähige Stadt, die wirtschaftlich ganz gut dastand zu der Zeit der Eingemeindung bzw. des Zusammenschlusses mit Bochum, eigentlich nicht absehbar war, dass so durch die letzten Endes Veränderungen in unserer Region, durch die verschiedenen Krisen, die wir seitdem mitgemacht haben, auch Wattenscheid stark getroffen werden würde. Ich glaube, die Wirtschaftskraft Wattenscheids lag natürlich auch Bergbau begründet, Zeche Holland zum Beispiel. Gab aber auch andere kleine und mittelständische Unternehmen, die da für Gewerbesteuereinnahmen gesorgt haben. Allerdings von der Struktur her ähnlich wie Bochum seit dem Mittelalter mit einem historischen Kern rund um die Gertrudiskirche, der Kirchenburg, wie es in Wattenscheid heißt, durchaus mit einer vergleichbaren Entwicklung bis zur Industrialisierung. Ja, dann ist es dann halt irgendwann durchaus etwas, wo man sich vielleicht auch lange Jahre erfolgreich gegen eine Eingemeindung gewehrt hat und dann tatsächlich eben doch geschluckt wurde aus Sicht der Wattenscheider. Aus Sicht der Bochumer ist das, glaube ich, weitaus weniger eine feindliche Übernahme gewesen, als das manchmal noch in Wattenscheid kolportiert wird. Und ich glaube, allen Verklärungen der Zeit vor dieses Zusammenschlusses zum Trotz können wir, glaube ich, miteinander ganz gut leben.
Das würde ich auch so sagen. Wir überlegen uns jetzt gleich mal mit dem Blick auf die Zukunft, wann wir uns Essen und Dortmund noch dazu holen, um ein bisschen zu wachsen. Sagen aber Ihnen beiden schon mal vielen Dank, dass wir hier zu Besuch sein durften im Stadtarchiv und können einfach nochmal sagen, die Tür steht offen. Also jeder hat die Möglichkeit, hier an der Wittner Straße sich über Bochums Stadtgeschichte zu informieren, in Form von Ausstellungen, in Form von Filmen. Also es lohnt sich auf jeden Fall,
das
auch da mal reinzuschauen.
Das war der Werbeblock am Ende Richtung Ende des Podcasts hier. Aber ganz herzlichen Dank und Sie sind tatsächlich alle beide immer sehr offen für alle Fragen. Insofern stellen Sie die einfach, wenn wir noch was offen gelassen haben.
700 Jahre Bochum, der Jubiläumspodcast.
60 Sekunden Zukunft.
Ja, wie wird sich Bochum entwickeln? Die Frage haben wir dem Regionalforscher Professor Jörg Bogumil von der Ruhr-Uni Bochum gestellt und er sagt, Bochum wird eine Wissenschaftsmetropole. Hier ist vieles angelegt. Das ist ein Vorteil gegenüber anderen Städten mit den Universitäten und Fachhochschulen. Wir sind kleiner als andere Städte, aber entsprechend konzentriert sich hier auch vieles. Außerdem glaubt Professor Bogumil, dass Bochum ein Stück weit wachsen wird, wegen der Unternehmen, die sich hier ansiedeln werden. Und auf das Ruhrgebiet als Ganzes geguckt, sagt er eher vorsichtig, es könnte sein, dass wir hier zukünftig freiwillig mehr kooperieren unter den Städten.
Die Stadt hat mit ihrem Kompass das Jahr 2030 angepeilt. Die Bochum-Strategie, das ist der offizielle Begriff, setzt auf Wissen, Wandel und Wir-Gefühl. Alles über diese Strategie ist nachzulesen auf der Internetseite der Stadt, also auf bochum.de. Dann gucken wir, was die Zukunft bringt.
Wir werden es erleben.